Wohlstand für alle.
Speakeasy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir sind wieder in der Speakeasy Bar, beantworten die Fragen aus dem Publikum. Aber erst habe ich eine Frage an dich. Oder ich will es gleich bündeln. Es sind zwei Fragen. Einmal, was trinkst du? Und wie war der Skiurlaub?
Ich habe hier heute einfach nur ein Glas Sauvignon Blanc stehen, also einen recht fruchtigen Weißwein, also heute keine große Cocktailkunst, die hier geboten wird. Wie ist es bei dir?
Ich mache es wie Warren Buffett. Ich trinke das Süßgetränk eines amerikanischen Herstellers.
Mhm. Und ich glaube, was die Leute noch nicht wissen, ist, dass immer wenn du es bestellst, du es ohne Zitrone bestellst.
Ja, denn Coca-Cola, und ich sage ganz bewusst Coca-Cola, ist das perfekte Getränk. Da muss nicht noch irgendwas dabei, da muss nicht irgendwas verwässert werden und da braucht man auch nicht noch eine Zitronennote. Es ist das perfekte Getränk. Und deshalb bin ich im Übrigen eigentlich auch dafür, es ohne Eis zu trinken. Oftmals bekommt man es aber nicht kalt genug serviert, also ist dann Eis doch vonnöten. Aber ich trinke zu Hause Coca-Cola Light ohne Eis. Ich kühle es einfach gut runter.
Ja, ich bin ja einfach kein Cola Light Fan, aber ansonsten die Zitrone brauche ich auch nicht. Eis finde ich natürlich gut. Ansonsten der Skiurlaub war prächtig, Wolfgang. Du wolltest es mir ja verbieten. Also du hast ja getobt, gewütet, gezürnt, dass ich in den Skiurlaub fahre, weil du schon Angst hattest, dass ich mich da irgendwie verletze. Aber ich habe es nicht wie Manuel Neuer gemacht, sondern ich bin gesund geblieben. Ich bin sehr vorsichtig gefahren, muss ich dazu aber auch sagen. Ich bin wie ein Rentner, nur die Piste so kreuz und quer in ganz langsamem Tempo gefahren, denn ich bin zum ersten Mal, seitdem ich 4 war, mal den Hang runtergefahren. Das heißt, da ist natürlich nichts mehr von übrig gewesen. Ich habe einen Anfängerkurs gemacht und das hat durchaus Spaß gemacht letzte Woche. Und das Stubaital ist natürlich einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ich würde mich eigentlich mal freuen, wenn wir vielleicht auch nach Österreich eingeladen werden. Wir bekommen immer Anfragen aus Deutschland, aber ein paar Hörer sind ja auch in Österreich. Ich finde, da könnte man uns doch noch mal einladen, nach Innsbruck oder Wien oder Salzburg.
Unbedingt. Ich will nur kein Ski fahren, denn da bin ich Geschäftsmann. Du weißt, die CEOs haben sehr häufig in ihren Arbeitsverträgen stehen, dass sie nicht in den Skiurlaub fahren dürfen, weil man natürlich weiß, wie hoch die Gefahr ist, dass die Leute sich da die Gräten brechen und dann ausfallen. Und das ist ein bisschen schade. Vielleicht sollten wir nochmal so einen Vertrag aufsetzen, dass du dann auch ab nächstem Jahr nicht mehr weg darfst.
Dann machen wir also doch noch einen GbR-Vertrag. Ja. Wolfgang, hier kommt noch eine Frage auf, die sich eigentlich auch, wenn man so will, gleich ums Thema Gesundheit nochmal dreht. Denn was viele nicht wissen, ist ja so Barabende sind natürlich schon insofern mitunter ungesund, als man viel Alkohol trinkt. Aber die Frage ist ja auch, was isst man dazu? Ja, wie ungesund ist das, was man dazu knabbert? Und Markus wollte wissen, welches Fingerfood wir zum Getränk schätzen? Salziges Popcorn, Wasabi-Nüsse, vermutlich beides nicht, aber was dann?
Ich esse nichts zum Getränk. Hin und wieder kommt man in die Verlegenheit oder, naja, man ist unkontrolliert und dann greift man dazu. Aber ich halte da eigentlich gar nichts von. Ich esse nie Nüsse oder so. Ich trinke einfach nur.
Ich glaube, in der Bar Salü, wo wir manchmal waren in Berlin, da haben wir beide doch ein bisschen Nüsschen gegessen. Aber ansonsten, ja, ich brauche es auch nicht unbedingt. Also außer man ist wirklich in einer Bar, die richtig gutes Barfood hat. Also die Weintanne in Jena zum Beispiel hatte lange Zeit lang so herausragende Ziegenkäse-Sandwiches mit Honig-Ingwer-Mayo. Das war dann so gut, dass man wirklich sagen musste.
Aber das ist jetzt kein Fingerfood.
Nee, das stimmt. Das ist dann schon Barfood richtig, ja. Nee, aber ansonsten nicht. Also so Nüsschen finde ich ganz in Ordnung. Salziges Popcorn bitte nicht. Also wenn überhaupt Süßes. Ich finde, salziges Popcorn ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und Wasabi-Nüsse brauche ich jetzt persönlich auch nicht. Aber gut, wir stoßen mal an, Wolfgang.
Prosit ja, sehr zum auf diesen Wohle, Barabend hier. Sicherlich auch auf das Rekordhoch beim DAX.
Ja.
Viele werden es mitbekommen haben. Die 18.000-Punkte-Marke ist geknackt. Der DAX ist auf Höhenflug. Es geht immer weiter und weiter. Hat man den Eindruck, wir wollen hier nochmal ganz eindeutig unterstreichen, wir geben ja keine Anlage Tipps, wir können auch die Risiken nicht einschätzen. Wir haben auch eigentlich keine Ahnung, also wie man investieren könnte. Aber wir reden heute tatsächlich mal über das Investieren, über die Börse, über ETFs und Aktien. Das haben wir uns vorgenommen. Aber erstmal können wir festhalten, also momentan gibt es an der Börse, nachdem das vergangene Jahr doch sehr mäßig verlief, gibt es also solche Sprünge nach oben und man spricht schon von einer Rallye, die möglicherweise bald endet. Da gibt es dann natürlich sehr viele Prognosen darüber, ob wir uns schon in einer Blase befinden oder nicht. Das wollen wir jetzt gar nicht in dem Sinne bewerten. Man kann auch da eben nur spekulieren darüber, ob man sich in einer Blase befindet oder nicht. Was allerdings interessant ist, ist, dass wir diesen Effekt ja nicht einfach nur so den Börsianern zuschreiben können, ach, die sind gerade gut drauf, deswegen kaufen die wohl viele Aktien oder so, sondern man kann hier ja schon mal überlegen, warum jetzt eigentlich gerade die Aktienkurse so generell die Tendenz nach oben haben. Und sicherlich ist da KI ein großes Thema. Also das ist sozusagen die Wette auf die Zukunft oder die nahe Zukunft, dass man möglicherweise sehr viele Produktivitätseffekte durch KI haben wird. Das heißt aber auch, dass man möglicherweise auf sehr viel mehr Mitarbeiter verzichten kann. Wir haben das ja jetzt schon bei sehr vielen deutschen Konzernen, die in engerem oder weiteren Sinne mit KI zu tun haben, erlebt, dass sie tausende Mitarbeiter entlassen haben, aber auch mit der Ankündigung, sie werden sehr viele neue einstellen, die dann aber für KI zuständig sind. Und da gibt es also diese Wette auf die Zukunft. Aber ich würde auch schon mal sagen, die Kurse verlaufen deshalb so gut, weil sich eines nicht eingestellt hat, nämlich dass wir überall einen großen flächendeckenden Kampf um höhere Löhne erleben. Wir haben mehr Streiks, als das noch vor einigen Jahren war, und es sind auch kleinere Erfolge errungen worden, aber man hat nicht den Eindruck, dass jetzt die Gewerkschaften und generell Arbeiterbewegungen so stark gestärkt sind, dass sich da jetzt etwas tut. Zudem gibt es nirgends die Auffassung, dass man Steuern für reiche Leute oder für Unternehmen erhöhen sollte. Also das heißt, das Klima ist, was das angeht, gerade sehr gut, während sich ja sonst die weltpolitische Lage keineswegs verbessert hat, im Gegenteil eher.
Und ich würde auch sagen, innerhalb Deutschlands sieht man ja auch, also gar nicht nur weltpolitisch, auch innerhalb Deutschlands diesen starken Backlash. Ne? Also ich meine, dieser Streik der GDL, wie der jetzt gerade behandelt wird von politischer Seite aus, das ist ja richtig gehend reaktionär. Also die sagen dann einfach, ja, es kann ja nun wirklich nicht sein, dass so eine Gewerkschaft hier das ganze schöne deutsche Wirtschaftsleben aufmischt, und deshalb denkt man jetzt schon nach, Streikrechte zu beschneiden, also wirklich in den Rechten für Arbeitnehmer wieder Einschränkungen einzuführen, und das wird sicherlich nur der Auftakt sein, um das generell zu unterbinden, damit man nicht wieder in so eine Stärkung der Arbeiterklasse reinkommt. Und die Plädoyers, die dann gehalten werden, sind ja auch regelrecht albern. Also da wird dann immer gesagt, ja, die GDL ist unverantwortlich, weil das irgendwie der deutschen Volkswirtschaft schadet. Und man fragt sich die ganze Zeit, ja, aber ist doch gar nicht deren Problem. Also ich meine, die GDL, das ist halt einfach, das sagt der Weselski ja auch, man muss den jetzt nicht sympathisch finden, den Mann, aber immerhin hat er das Verständnis dafür, er vertritt in dieser Gesellschaft voller Partikularinteressen, wo alle die Ellenbogen ausfahren, vertritt er nur eine Seite, nämlich die Arbeitnehmer, die ihren Gewerkschaftsbeitrag zahlen, und ansonsten kann ihnen der Rest völlig egal sein. Das ist sehr sympathisch, aber von den Politikern kommt immer diese Aufforderung, ihr müsst doch Verantwortung fürs Land übernehmen, und das ist natürlich Quatsch. Ja, also es sagt ja auch keiner einem Unternehmen, das die Preise erhöht, oh, aber da wissen wir jetzt nicht, ob das gerade die Kunden zahlen können, denkt doch mal an die einfachen Leute, denkt doch mal an eure Verantwortung. Und wenn aber die Arbeiter sagen, wir wollen uns nicht zu jedem Preis hergeben oder wir wollen einfach bessere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeiten, eine 35-Stunden-Woche, dann wird auf einmal immer wieder diese große Verantwortung beschworen. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Also ich würde schon sagen, man merkt, nicht nur an dieser Front übrigens, aber man merkt ganz besonders an dieser Front, wie der Staat eigentlich wieder stärker zugreift und zupackt und das nicht zugunsten derer, die da arbeiten gehen.
Ja, und solche Effekte sind natürlich sehr entscheidend dafür, dass Börsenkurse steigen. Also ich will jetzt nicht einen ganz engen Kausalzusammenhang aufmachen und sagen, wenn da ein Streik misslingt, dann passiert gleich das und das. Und der DAX bündelt ja nun sehr viele Unternehmen und da sind auch ganz unterschiedliche Effekte jetzt, die dafür sorgen, dass es so eine Rallye gibt. Und da gibt es auch natürlich Anleger, die einfach auf einen Zug aufspringen, auf einen fahrenden. Aber was man generell feststellen kann, ist, dass Börsenkurse steigen bei Unternehmen, wenn sie in irgendeiner Weise profitabler sind. Das kann natürlich dadurch geschehen, dass man viel mehr absetzt. Das geschieht aber dann mitunter auch, indem man Lohnkosten senkt, niedrig hält oder indem man Menschen entlässt. Also man kann das gerade bei den Tech-Konzernen, die entlassen haben, sehen, dass sobald die Meldung bekannt ist, XY hat vor, 4.000 zu entlassen, dann gehen die Kurse nach oben. Was ja klar ist, denn die Aktien sind, also die Anleger dieser Aktien wollen eine Rendite machen, ja, und sie können ein Gewinn realisiert sich natürlich nur so, indem irgendwelche anderen nicht ganz so viel bekommen. Und das sind nun mal dann die Arbeiter. Also wir haben, also man kann nicht eine Aktiengesellschaft haben, in denen man eigentlich nur für die Arbeiter alles super macht. Also das kann man versuchen, aber das wäre genau dann der Punkt, dass die Anleger abspringen. Also Anleger sind daran interessiert, dass die Firma nicht nur möglichst profitabel sind daran interessiert, dass die Firma möglichst profitabel ist. Und dies kann nur geschehen, wenn man die Löhne niedrig hält.
Gut, und da würde ich alles jetzt andere sagen, auch. Das ist ja keine Besonderheit von Börsenunternehmen. Das ist ja ist ja bei jedem Unternehmen so.
Nein, nur weil manche meinen, man könne ja diesen so einen Gesamteffekt haben. Wir sprechen ja gleich nochmal über so Aktienrente und so etwas, was davon zu halten ist. Aber man muss sich, glaube ich, diesen Zusammenhang klar machen. Also Aktienkurse steigen nicht, wenn es den Mitarbeitern besser geht.
Ja.
Das kann auch sein, dass, also es gibt natürlich da auch viele Unternehmen, gerade beim DAX, wo die Arbeitnehmer sehr gut verdienen und auch tolle Abfindungen und so etwas bekommen. Da gibt es natürlich nochmal andere Effekte, warum diese Unternehmen so erfolgreich sind, warum sie einen Unique Selling Point vielleicht haben oder so. Aber generell muss man einfach mal diese Diskrepanz verstehen, um vielleicht dann auch zu fragen, ist das sinnvoll zu sagen, naja, wenn man in Aktien investiert, also der kleine Mann, wenn der in Aktien investiert, hat der dann die Produktionsmittel plötzlich in der Hand? So könnte man ja argumentieren. Also er hat ja dann einen Anteil an dem Unternehmen. Wenn du jetzt 5 Apple-Aktien kaufst, dann hast du ja einen Anteil an diesem Unternehmen. Hast du jetzt die Produktionsmittel in der Hand?
Ja, das ist ja das Lustige eigentlich, weil jetzt wieder diese ganzen Debatten rund um Aktienrenten und so aufkamen. Und viele Linke dann ja da ihre Kritik dann äußern. Manche Kritiken sind besser, andere sind da schlechter, kann man sicherlich sagen. Aber der Witz ist dann, dass solche Leute wie der Jens Teutrine oder wie der heißt, der hatte dann doch auf Twitter geschrieben, da sieht man es wieder mal, die Linken wollen den Arbeitern den Zugang zu den Produktionsmitteln verbauen. Ja, also da wird so getan, als wäre die Aktienrente gleichbedeutend mit einem Anteil an den Produktionsmitteln. Und das ist natürlich das Bescheuertste, was man überhaupt sagen kann. Denn es ist ja de facto so, wenn man jetzt zum Beispiel sich, nehmen wir mal diese staatliche Aktienrente, lassen wir die mal außen vor, weil die ein bisschen komplizierter ist in dieser Sozialbeziehung, aber nehmen wir wirklich mal den Privatanleger, also den Arbeiter, der so gut verdient, dass er am Ende des Monats sogar nochmal 100 Euro auf einen ETF schmeißen kann oder so, meinetwegen auf einen DAX-ETF, dann hat er da ja anteilig so geringfügig Eigentum an den Produktionsmitteln erworben. Klar hat er in irgendeiner Form ganz abstrakt gesehen tatsächlich da ein Eigentum erworben. Aber das ist wirklich so minimal im Vergleich zu dem, was halt einfach das etablierte Geld bereits hat, ja, was die großen Unternehmen haben oder was auch die Superreichen haben in Deutschland, dass das einfach nicht der Rede wert ist. Und dennoch wird ja das Verhältnis, das du eben ganz richtig skizziert hast, dass sich nämlich höhere Börsenkurse oder höhere Dividenden besonders gut herstellen lassen, wenn die Lohnkosten beispielsweise gesenkt werden. Dieses Verhältnis ist ja damit nicht aufgelöst. Das heißt, es mag dann sein, dass der einzelne Arbeiter einen etwas besseren Börsenkurs hat. Nur wenn das beispielsweise auf Kosten seiner Löhne geht oder auf Kosten seiner Arbeitszeiten geht, dass er mehr arbeiten muss, dann hat er davon überhaupt nichts gewonnen, hat aber zu 0,000 und noch 10 Nullen mehr 1% Anteil an den Produktionsmitteln in Deutschland. Und deshalb ist diese Argumentation so massiv behämmert von Liberalen.
Und man kann ja nicht mitbestimmen, also in einer sozialistischen Gesellschaft, wo wirklich die Arbeiter die Produktionsmittel in der Hand haben, da geht es ja darum, dann diese Produktionsmittel demokratisch zu organisieren. Wir haben es ja bei Aktionärshauptversammlungen nicht damit zu tun, dass jetzt jeder, der 3 Aktien hat, dorthin gehen kann und mitbestimmt. Wir wissen, wie das eigentlich läuft. Insofern ist also das sowieso nur eine Illusion. Ja. Worüber ich mich wahnsinnig aufgeregt habe, ist in diesem ganzen Zusammenhang um Streiks und Löhne, dass jetzt Robert Habeck vergangenen Mittwoch gesagt hat, jedenfalls wird ein bisschen im Moment zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt bzw. geworben und das können wir uns in der Tat im Moment nicht leisten. Da fragt man sich zum einen, wer ist wir? Also die Regierung, die deutsche Volkswirtschaft kann sich das nicht leisten. Die Konzerne wollen mehr Profite machen. Die DAX-Unternehmen sind immer noch nicht glücklich genug. Deswegen sollen die Arbeiter sich erstmal zurückhalten. Und dass er das im Moment für alles ein bisschen zu viel hält, ist ja etwas, was wir immer kennen. Also wenn Corona ist, dann sagt man, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn Corona vorbei ist, sagt man, nee, jetzt ist aber bitte auch nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt müssen wir erstmal wieder ranklotzen. Wenn der Krieg kommt, dann ist auf jeden Fall nicht der richtige Zeitpunkt und jetzt gerade weiß man nicht.
Erst recht nicht Demografie und so.
Und das ist immer noch Krieg. Ja, und auch Rezession, die ja die Ampelkoalition im hohen Maße mitproduziert hat durch falsches Handeln. Also da hat man ja auch zu wenig richtig gearbeitet, könnte man sagen. Und dass hier eigentlich Habeck die pure FDP-Position vertritt, ist schon erstaunlich.
Ja, und auch, aber nicht nur Habeck, ich meine, das ist jetzt natürlich schon, ich sage mal, so ein linksliberaler Vertreter der Politikerkaste. Man sieht das auch im Journalismus, ja, da hat man einen Wirtschaftsredakteur der Zeit, der dann auch irgendwie sagt, ja, es müssen jetzt alle wieder mehr arbeiten, sonst lässt sich der Wohlstand der Gesellschaft nicht halten. Und man denkt sich so, naja gut, doch, also erstens gibt es sowas wie Produktivitätswachstum, was dazu führen könnte. Noch dazu, selbst wenn man keine Migration zulässt, wie es derzeit in Deutschland ja eher der Fall ist, ist es ja, gibt es ja immer noch die Frage der Verteilung. Also ich meine, so zu tun, als würde sich einfach die geleistete Arbeit der Menschen gleich in Wohlstand umsetzen und als würden die nicht einen sehr ordentlichen Teil oder als würde nicht ein sehr ordentlicher Teil des gesellschaftlichen Wohlstandes in die Taschen weniger gehen, stimmt ja auch einfach nicht. Also es wäre ja durchaus möglich, genauso viel wie heute zu arbeiten, vielleicht sogar weniger insgesamt gesellschaftlich zu arbeiten, klar, wenn es mit der Demografie so weitergeht, aber durch eine andere Verteilung dafür zu sorgen, dass trotzdem diejenigen, die die Arbeit verrichten, genauso viel haben wie heute. Das ist zumindest theoretisch denkbar. Also so zu tun, als würde sich einfach die Arbeit gleich in den Ertrag für die Arbeiterschaft, als würde sich das darin auflösen, stimmt einfach nicht.
Ja, kann man ja überall gut sehen. Also die Löhne sind in vielen Unternehmen nicht gestiegen oder kaum gestiegen. Zugleich sind die Bonizahlungen enorm gewesen und sind die Aktienkurse auf Höhenflug. Also da sieht man ja, offenbar wurde ja ganz viel erwirtschaftet. Nur merkwürdigerweise ist das nicht bei denen angekommen, die es erwirtschaftet haben. Und wie du sagst, das Thema der Umverteilung wird dann gar nicht angesprochen. Und ja, wie viel gearbeitet wird, das dann irgendwo hinfließt und dann auch noch über irgendwelche Steuersparmodelle noch nicht mal der deutschen Volkswirtschaft in irgendeiner Weise als Steuergeld zur Verfügung steht. Das ist ja die große Absurdität des Ganzen. Und dass man immer glaubt, da so ein Wir aufrufen zu müssen, das geschieht immer nur bei den Arbeitnehmern. Also bei den Arbeitgebern wird dieses Wir nicht aufgerufen. Und da geht man ja dann entsprechend nicht an Vermögen und sowas ran. Aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass sich jetzt der Wirtschaftsminister da einmischt und sagt, ja, wir müssen jetzt eigentlich dann mehr arbeiten. Und du hast es gerade schon angesprochen, man ist überhaupt nicht gewillt, eine völlig andere Migrationspolitik zu fahren. Denn das muss man ja auch ganz klar festhalten, wenn hier mehr Menschen wären und es sind ja ganz viele Stellen frei, sie würden arbeiten, dann würde ja tatsächlich so abstrakt gesehen der Wohlstand steigen.
Naja, oder zumindest erhalten werden.
Ja.
Also das ist ja immer die Frage. Ich meine, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wenn es keinen technischen Fortschritt gibt, unter der Prämisse würde man ja sagen, okay, tatsächlich bei der Demografie, die Deutschland hat, wäre das Gesamtwohlstandsniveau, alles, was produziert wird, ja, all das wäre dann nur erhaltbar natürlich durch Migration, durch mehr Menschen, die hier zuziehen oder halt durch mehr Kinder, aber danach sieht es gerade nicht aus. So, und ja, also ich meine, du hast es völlig richtig gesagt, das ist eigentlich das, was man ja nicht will. Und dann müsste man eben als nächstes notfalls an die Verteilung ran, wenn man denn will, dass die arbeitenden Leute genauso viel haben wie vorher. Aber da das bedeuten würde, das Interesse des Kapitals zu beschneiden, was natürlich überhaupt nicht geht, ist die einzig mögliche Antwort, ja, da muss mehr gearbeitet werden. Also von den individuellen Arbeitnehmern mehr gearbeitet werden, um die, ich sage mal, abnehmende Arbeiterreserve auszugleichen. Ja, dass weniger Leute arbeiten, gut, da müssen weniger Leute mehr arbeiten. Das ist die Logik. Aber wir können uns ja mal der ersten Frage vielleicht widmen, denn wir kommen ja gleich noch auf all diese Themen zu sprechen.
Thomas fragt, wie schätzt ihr den Einfluss unserer neoliberalen Wirtschaftsordnung, insbesondere deren Versagen bzw. falschen Versprechen, auf den Höhenflug der AfD ein? Ich richte diese Frage deswegen an euch, weil ich der Meinung bin, dass die Wechselwirkungen von schlechter Wirtschaftspolitik und den Aufstieg des Rechtsextremismus viel zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Offensichtlich vermag es die AfD aktuell, ihre Wirtschaftspolitik in den Hintergrund zu rücken und stattdessen die Enttäuschung und Wut zu kanalisieren und viele Wähler glauben zu lassen, jetzt könnten sie endlich auch mal auf der Gewinnerseite stehen.
Also ich persönlich finde erstmal, dass das so nicht ganz stimmt, dass da wenig drüber gesprochen wird, weil ich finde, das ist doch eigentlich seitdem die AfD vor jetzt wahrscheinlich mittlerweile über 10 Jahren ihren Aufstieg hingelegt hat und zu einer bedeutsamen Partei in Deutschland geworden ist, ist es doch so, dass wir immer diese Diskurse haben, da sind die sogenannten Abgehängten, die ökonomisch nicht mehr zum Zuge kommen, die entweder prekär leben oder immer prekärer leben und die dann die AfD wählen. Das ist doch ein Diskurs, den wir von Anfang an haben und der permanent breit getreten wird, wo man ja auch immer so widersprüchliche Informationen dazu hat. Auf der einen Seite sieht man ja, es ist in der Tat so, dass viele Arbeiter AfD wählen, zum Beispiel viel mehr Arbeiter wählen AfD als links. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass zum Beispiel innerhalb gutverdienender Kreise durchaus auch viel AfD gewählt wird. Also dass es keineswegs nur ein Problem der sogenannten Abgehängten ist. Und ich finde, es ist immer wichtig, im Blick zu behalten, wenn man jetzt darüber spricht, ja, es gibt auf jeden Fall diesen Mechanismus, dass quasi je prekärer die Menschen sind, desto extremer sie wählen. Und wenn es dann natürlich keine linke Partei gibt, die es schafft, auf eine kluge, linkspopulistische Art und Weise, um Stimmen zu werben, dann wählen sie, wenden sie sich nach rechts. Nur trotzdem muss man ja dafür bereits ein gewisses Weltbild haben. Also das haben die Leute, glaube ich, schon so oder so. Also dass sie nationalistische, chauvinistische Tendenzen haben, die sich dann verstärken, wenn sie wirklich auch absteigen oder drohen abzusteigen. Das ist doch völlig klar. Die Frage ist nur, bricht es sich dann Bahn oder nicht? Und klar, wenn die Menschen ökonomisch absteigen, dann droht es, sich Bahn zu brechen. Nur ich finde, man muss immer irgendwie so ein bisschen gleichzeitig den Blick drauf behalten. Es sind immer noch erwachsene Menschen, die sehr bewusst diesem Nationalismus und Chauvinismus frönen und denen anscheinend es wichtiger ist, diesem Nationalismus zu frönen, als sich für ihre ökonomischen Interessen einzusetzen. Also ja, die AfD schafft es, ihre Wirtschaftspolitik in den Hintergrund zu rücken. Aber warum schafft sie es? Weil es für die Menschen selbst schon sekundär ist. Weil die Leute selbst sagen, solange ich Deutschland den Deutschen und Ausländer raus in der Dorfdisco grölen darf, ist mir das persönlich wichtiger. Und wenn das auch noch in die Praxis umgesetzt wird, umso besser, dann ist mir das wichtiger als meine ökonomische Situation. Also der Nationalismus, der ist erstmal da. Also ich finde, man behandelt die Leute immer so wie so unmündige Opfer, wenn man einfach sagt, ja, die können ja nicht anders, wenn die so absteigen ökonomisch, als rechtsradikal zu wählen. Gut, das hat Thomas jetzt so nicht gesagt, aber das ist so ein Diskurs, den man oft irgendwie hat und den finde ich falsch. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als zweistündigen Episode sprechen wir unter anderem darüber, ob es für Linke legitim ist, an der Börse zu spekulieren, um fürs Alter vorzusorgen. Auch fragen wir uns, wieso so viele radikalisierte junge Männer nach rechts abdriften und ob es ein progressives Bild von Männlichkeit braucht. Und wir gehen der Frage nach, ob die Schuldenbremse der neue Versailler Vertrag ist. Ich kann es versprechen, diese Folge wird kontrovers und wer sie im Ganzen hören mag, der kann uns bei Patreon und Steady unterstützen. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.